Herrschaften, bevor es losgeht mit den Sofa-Quarterbacks, auf sportradio360.de ein Hinweis auf unseren neuen Sponsor Athletic Greens. Findet man unter, Achtung, die URL ist wichtig, athleticgreens.com/sportradio-nfl in einem durchgeschrieben. Und was findet ihr dort? Dort findet ihr AG1. Wofür brauche ich das? Neues Jahr, neue Routinen, hoffentlich bei euch auch. Mehr Sport, besser essen, ganz wichtig, und besserer Energiestoffwechsel. Und da hilft euch AG1. Was ist das? Naja, es ist ein Drink, ein Pulver, ein Messlöffel und 250 Milliliter Wasser einmal am Tag. Dauert weniger als eine Minute in der Zubereitung. Und ich nehme das halt eben in der Früh, da passt es ganz gut, weil ich bin ja ein Frühläufer. Frühlauf nüchtern, hat mir mein Triathlon-Coach vor gefühlt 48 Jahren gesagt. Das mache ich jetzt auch noch. Und danach gibt's AG1, weil da kriege ich all das zurück und mehr, was ich davor verbraucht habe. athleticgreens.com/sportradio-nfl. Was ist das Lässige bei AG1? Naja, ihr könnt es risikofrei und flexibel testen. Erstmals, die Jungs von Athletic Greens sind so überzeugt davon, dass das Ganze richtig rockt, dass ihr eine 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie habt. Komplett risikofrei, 2 Monate lang testen. Ihr bekommt das Geld zurück. No questions asked, wenn ihr nicht zufrieden seid. Und wer ein Abo abschließt, ganz entspannt nach Hause geliefert, abbestellen oder pausieren, jederzeit möglich. So, und jetzt zu euch. Was gibt's für euch? Das Angebot für die Sportradio 360 Community auf athleticgreens.com/sportradio-nfl. Ein kostenloser Jahresvorrat Vitamin D2 und K2, wenn ihr eine monatliche Mitgliedschaft abschließt. Und AG1 im praktischen Reiseformat zu jeder Mitgliedschaft gibt's 5 AG1 Travel Packs gratis dazu. Also, athleticgreens.com/sportradio-nfl. Nochmal 90 Tage komplett risikofrei testen, Nährstoffversorgung unterstützen mit AG1 und so stark ins neue Jahr starten und gleichzeitig eine neue Routine beginnen.
Attention. Hey, it's a perfect night for football. Perfect night for football. Attention.
Das sind die Sofa Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert 4 Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern.
Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable.
Und hier ist der Mann, der Tim Tebow persönlich die Beichte abnimmt, Nicolas Martin.
Let's go! We gotta go to work!
Sportradio 360, die Sofa-Quarterbacks NFL in einer zugegebenermaßen etwas schwierigen Woche. Erstmal frohes Neues an alle Zuhörer. Das wollen wir natürlich nicht auslassen. Ja, 2023 gestartet, es wird immer noch Football gespielt und es wird dementsprechend immer noch über Football gesprochen und die gleichen, die die letzten Jahre über Football sprechen, wollen noch dieses Jahr darüber sprechen. Christian Schimmel von der Draft.de und der Sohn. Christian, Football bleibt halt Football, ne?
Ja, gerade um die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr, Silvester, das sind immer besondere Zeiten, NFL in der entscheidenden Phase, College Football in der heißen Phase.
Ich glaube, ich habe übrigens Teaser auf die Sofa Quarterbacks College Football. Ich habe noch nie ein so aufregendes Silvester erlebt wie die beiden Halbfinals. Ja? Also, das war fantastischer Sport. Müssen wir auch sagen.
Und dabei befand sich Nicolas Martin gar nicht in Polizeigewahr, sondern traurig.
Nein, das höchstens nach der Aufnahme zu den Sofa Quarterbacks College Football, wenn ich mich zu Herrn Bobby P. geäußert habe, aber ja. Der Typ ist ja zum Glück seit 10 Jahren aus der NFL raus und wird es wahrscheinlich auch für immer sein. Von daher soll der uns hier nicht stören. Wir sprechen über ernsthaftere Themen als über diesen Clown. Nämlich etwas, also ich fand es bemerkenswert, wie selbst die NFL, die Sportreporter in den USA, der Sports Talk im Allgemeinen, der sonst eigentlich nie um eine Meinung verlegen ist, plötzlich sprachlos war wegen dem, was am Montagnacht in Buffalo passiert ist, beziehungsweise in Cincinnati. Es war ja ein Heimspiel der Bengals. Damar Hamlin geht normal in einen Tackle mit T. Higgins. Ich würde auch sagen, okay, da wurde ein bisschen Energie abgebaut, aber ist jetzt auch nicht der harteste Hit, den ich je gesehen habe. Da würde ich sagen, da habe ich im Handball und im Basketball sogar Härteres gesehen. Ja? Tackle T. Higgins, geht zu Boden, steht wieder auf, richtet sein Helm und fällt rückwärts zwei Schiedsrichtern vor die Füße mit den Armen nach oben, dieses Fencing-Syndrom, wie wir es ja seit Tua kennen. Und die Schiedsrichter reagieren sofort, stoppen alles. Es kommt das Medical Team aufs Feld und das wird relativ schnell gesehen haben, dass da irgendwas gar nicht in Ordnung ist. Man geht in die Werbung und viele Werbeunterbrechungen, viel Hektik, weinende Spieler, ein Herzstillstand von Safety Damar Hamlin, der auf dem Platz wiederbelebt werden musste, ins Krankenhaus nach Cincinnati gefahren wurde. Stand heute Donnerstag haben wir jetzt gelesen, dass, also Meldung von der Uniklinik in Cincinnati, wo er liegt, remarkable improvement over the past 24 hours. Also die Tendenz geht stark nach oben, hat wohl die Augen geöffnet. Neurologisch scheint, he appears to be neurologically intact, was auch immer daraus zu lesen ist, aber der nach dem ersten Schock, Christian, müssen wir sagen, die gute Nachricht scheint zu sein, Damar Hamlin ist so langsam über den Berg.
So scheint es. Und ich wollte mir das Spiel eigentlich live anschauen, in 40 Minuten. Bin dann aber doch erstmal bei ESPN gelandet und habe dann gesehen, oh, Spiel ist erstmal abgebrochen, okay. Und dann liest du halt die Nachrichten, dann wird dir natürlich anders und dir vergeht auch alles. Das sind wir ja längst nicht die einzigen, auch der Grund, warum unser kleiner, bescheidener Podcast, also gut fühlen ist immer noch der falsche Begriff, aber die Nachrichten sind zumindest seit Montag besser oder seit Dienstag besser geworden, sagen wir es so. Ist für mich in der Form auch neu gewesen, die Erklärung von diesem sehr wahrscheinlichen Cardiac Arrest, die man dann gelesen hat, die klang für mich auch ehrlich gesagt ziemlich nachvollziehbar.
Ich wusste gar nicht, dass ein solcher Schock tatsächlich einen Herzstillstand auslösen kann. Das war mir neu.
Wie gesagt, mir auch. Es muss ja auch wirklich zum sehr bestimmten Zeitpunkt wohl dann dieser Einschlag kommen. Gelesen, dass das im Baseball wohl hin und wieder der Fall ist, im Eishockey. Es gab eine Situation mit Chris Pronger, der darüber auch berichtet hat, langjähriger NHL-Spieler. Also eine Situation, die ich zum Glück in der Heftigkeit noch nie im Stadion erlebt habe. Du hast ja von der Situation geschildert, die du auch, glaube ich, schon im Podcast mal erzählt hast. Nochmal, ich hoffe einfach, dass da, wie gesagt, neurological intact, ich hoffe wirklich, dass der wieder voll auf die Füße kommt. Weil das war scary. Und ich werde jetzt an der Stelle tatsächlich auch nicht das Blame Game oder ähnliches spielen. Ich glaube, das war ausgesprochen klar, gab ja dann auch den einen oder anderen Artikel, wie die Coaches reagiert haben, dass da nicht weitergespielt wird. Und es gibt jetzt, das ist die sportliche Komponente des ganzen Meldungen, Gerüchte, dass die NFL, also dass es mit angrenzender Wahrscheinlichkeit nicht nachgeholt wird, wie auch, ehrlich gesagt. Und das ist dann vermutlich, was das Playoff-Rennen betrifft, über ja, prozentual oder ähnliche Sachen mit. Aber es ist auch ehrlicherweise nichts, also weißt du, Nicola, ich glaube, ich habe dir das auch mal erzählt, ich schaue oder ich mag Sport auch deswegen, weil er so unglaublich harmlos ist. In den allermeisten Fällen. Ja, Leute verletzen sich und es gibt Gewinner und Verlierer und es gibt Drama, aber in letzter Konsequenz ist das alles nicht so relevant. In den seltensten Fällen geht eine Situation so aus, wie sie jetzt ausgegangen ist. Und auch da gibt es ja Hoffnung, dass dann zumindest das Ende gut ist. Ja,
Und egal, ob seine Karriere weitergeht oder nicht übrigens. Ne? Also es geht jetzt nur um den Menschen DeMar Hamlin.
Es geht um den Menschen DeMar Hamlin, der hoffentlich einfach in der Lage sein wird, ein normales Leben zu führen. Und das ist das A und O. Ich muss zugeben, dass mich das als Kommentator, und ich war sehr froh, dass ich da Andreas Renner neben mir hatte, in Frankfurt schon einmal mitgenommen ist vielleicht der falsche Begriff, aber schon berührt hat, wo es einfach ein Spieler von Kirchdorf seine Extremität nicht mehr gespürt hat. Wo es dann zum Glück nachher auch nur, in Anführungszeichen, nur eine Stauchung der Wirbelsäule war. Ja. Aber diese Situation mit Verletzungen, auch zum Teil mit schweren Verletzungen, die kommen vor. Zum Glück das, was da passiert ist, ausgesprochen selten. Ich wüsste auch nicht, dass es zumindest zu meinen Lebzeiten, oder wo ich Football verfolge, in der Form mal passiert ist.
Aber das war mit dem Dehnen bei der Euro letztes Jahr, das war Fußball, genau. Aber was war das auch, Herzstillstand?
Das war auch Herzstillstand, klar. Ich habe noch die Erinnerung an Marc-Julien Fouet.
Oh ja, das war ganz schlimm. Der ist ja dann in Lyon, ja, beim Confed Cup 2003, ne?
Genau. Kamerun gegen Frankreich und du hast es ja schon gesagt, das war ein Football-Play und wir haben schon deutlich heftigere Hits gesehen. Also es gibt,
wir haben auch schon deutlich eklige Verletzungen gesehen, wenn man sich das anschaut, das ist so furchtbar unspektakulär.
Ja.
Es passiert nichts, bis er umkippt, im Grunde genommen. Ja, bis er umkippt, das ist ein ganz normales Football-Play, der richtet ja noch seinen Helm.
Ja. Und deswegen, die Hoffnung ist, dass es da einfach besser wird. Es haben dann meiner Meinung nach alle auch erstmal richtig reagiert. Ich glaube, dass das sowohl für die Kommentatoren-Crew als auch für Booger McFarland und Schefter und die Studio-Crew ausgesprochen schwierig war. Weil, also mal abgesehen davon, dass von denen natürlich kaum einer die eine medizinische Fachkompetenz hat, dir natürlich keiner die natürlich A, keiner voraussetzt und B, in dem Moment gab es ja noch keine wirklich medizinische Einschätzung. Und das hat es kompliziert gemacht. All das, was ich zu der Übertragung gelesen habe, klang, dass das mit sehr viel Verantwortung passiert ist. Und
sie hatten wohl die falsche Info, dass es nach 5 Minuten Aufwärmen weitergehen soll. Das ist das Einzige, was ich gehört habe, aber ansonsten ja.
Da ist halt noch die Frage, wo das herkam, aber auch das kann, und wir wissen das, dass gerade in so Situationen immer mal sehr hektisch kommuniziert wird.
Und die beiden sind halt oben auf der Tribüne auf ihrer Kommentatorenposition. Die sind wirklich auf das angewiesen, was man ihnen sagt. Ne?
Klar, die sind exposed, die sind auf ihr Team rundherum angewiesen. Und es ist einfach nur zu hoffen, dass das alles wieder in Ordnung kommt. Und natürlich wäre es ihm auch zu wünschen, dass er seine sportliche Karriere weiter fortsetzen kann. Aber das erste Mal ist, dass er wieder komplett gesund wird. So. Und, dann alles weiter. Und ich glaube, ich habe keine Kinder, aber seine Mutter war ja im Stadion. Die ist ja dann auch in dem RTW mitgenommen worden. Ich glaube, für einen Elternteil gibt es nichts Schlimmeres, als sowas dann zu sehen. Und wie gesagt, wir hauen ja gerne drauf, Nicola. Ich glaube, dass da viele sehr, sehr gut reagiert haben und am allermeisten natürlich die First Responder, die dann halt vor Ort waren und ihm, so wie es entsprechend aussieht, ja, das Leben gerettet haben und einfach die Hilfe sehr schnell koordiniert haben und da offensichtlich eine herausragend in ihrer Profession waren. Das muss man dann auch mal sagen. Also da ist auch sehr, sehr viel in dem Sinne Gutes passiert, von der Tatsache, wie dann damit umgegangen worden ist, so schlimm, wie die Situation noch war. Du merkst, so hundertprozentig richtig finde ich
das ist sehr schwierig, ist ja auch nicht schlimm.
Die korrekten Worte zu finden, weil es halt so ein Erlebnis ist, Ereignis besser gesagt, was zum Glück einfach unglaublich selten vorkommt. Und ja.
Wenn wir jetzt, was ich auf Twitter geschrieben hatte, die Situation 2008 bei diesem Spiel zwischen den Blue Devils und den Dresden Monarchs, ich habe das Spiel damals kommentiert, mit Christian Piwarz, der jetzt Kultusminister in Sachsen ist. Und es ist zwischen Christian und mir so, dass, und das ist jetzt überhaupt nicht überheblich oder sonst was gemeint, aber wir haben danach auch wieder Spiele kommentiert und natürlich gab es dann auch Verletzungen, ja, mit Unterbrechung. Und, aber wir sind inzwischen einfach erleichtert, wenn es in An- und Abführung, ja, nur ein Beinbruch ist. Oder irgendwas in der Art, ja. Weil das dauert dann halt, das ist für den Spieler unangenehmer, du weißt halt, er wird höchstwahrscheinlich keine größeren Folgen davontragen, ja. Im konkreten Fall in Hamburg war es kein Herzstillstand, sondern eine Hirnblutung, die durch ein, also er hat den Neck, er hat den Nacken nicht in, den Kopf nicht in den Nacken genommen, ist ins Tackle gegangen, hatte den Nacken nach unten und hat das Knie des Running Backs an den hinteren Teil des Schädels bekommen. Kam noch an die Seitenlinie, ist da zusammengebrochen. Konnte gerettet werden mit Not-OP am Abend, Schädeldecke auf und so weiter. Karriere vorbei, aber wenn links, nee, wenn rechts das Footballspiel läuft und links der Defi ausgepackt wird, ist schon ein bisschen komisch. Und die Bilder kamen dann natürlich wieder hoch, als ich das gesehen habe. Und es ist, ja, wie gesagt, es ist Football. Wir sind schwere Verletzungen gewohnt. Im Sinne vor allen Dingen von natürlich Knochen und Bändern, ja, College und NFL übrigens, Marcus Latimer damals als Running Back, ne?
Ja.
Das Knie haben wir alle noch in Erinnerung.
Ja.
Den einen oder anderen ekligen Beinbruch, Dak Prescott sei der Knöchel, ja, oder Alex Smith, gut, das sind alles schlimme Verletzung bei Alex Smith, ja tatsächlich auch, da ging es ja dann um sein Bein, aber also wenn es neurologisch ist und wirklich dann hier Herzstillstand, Wiederbelebung, Intensivstation, Critical, der Dings, also das wirklich als kritisch eingestuft wird und dementsprechend auch in Lebensgefahr, das ist dann schon nochmal eine andere Dimension. Man hat dann wirklich gemerkt, die amerikanische Presse weiß, also ist da sehr, sehr vorsichtig rangefahren. Gut, mit der einen oder anderen Ausnahme vielleicht. An dieser Stelle keine schönen Grüße an Herrn Bayless. Aber ja, jetzt ist halt die Frage, was macht die NFL mit diesem Spiel? Es gibt tatsächlich keinen Contingency-Plan. Also das Ding hat es noch nie gegeben, dass tatsächlich ein Spiel abgebrochen werden musste wegen eines medizinischen Notfalls. Es ist zwar schon mal ein Spieler auf dem Feld gestorben vor 40 oder 50 Jahren. Das ist also die Verletzung passierte, also der Zwischenfall passierte aber in der letzten Minute. Die haben dann irgendwie noch dreimal gelaufen und dann war das Spiel eh vorbei. Stellte sich die Frage nicht. Wir sind später in der Saison. Das Spiel hat aber halt maximale Playoff-Implikationen. Also wäre das jetzt, keine Ahnung, bei Carolina gegen Houston passiert, wäre das jetzt auch eine andere Geschichte als bei Bills gegen Bengals, weil halt teilweise es da auch unter Umständen um First Round Bye geht. Nachdem sie jetzt den Spielplan von Woche 18 nicht umgestrickt haben, kann ich mir nur vorstellen, sie nehmen das Spiel aus der Wertung und wir arbeiten mit Quotienten. Das würde bedeuten, dass Cincinnati dann schon Meister der AFC North wäre, egal wie es gegen Baltimore ausgeht am Sonntag. Und dass Kansas City mit einem Sieg Nummer 1 wäre in der AFC, egal wie Buffalo spielt. Das wäre die sportliche Konsequenz des Ganzen. Die andere Möglichkeit wäre halt, ja, du machst es halt als Woche 19 spielen und schiebst die Playoffs. Die Frage ist halt, ob das die NFL machen will, weil das ist ja doch ein etwas größerer Akt. Aber man hat schon das Gefühl, die NFL, ja, eiert ein bisschen rum bei dem Thema. Wie gesagt, es gibt halt keinen wirklichen Plan. Spiele wurden mal nicht verschoben beim Tod von JFK. Da hat Rosell damals gesagt, das war der größte Fehler in seinem Leben. Spiele wurden verschoben für 9/11. Ob man es jetzt nochmal macht, steht in den Sternen. Wie gesagt, die Tendenz scheint dahin zu gehen, das Spiel einfach aus der Wertung zu nehmen. Also so wie ich das verstanden habe, kann der Commissioner jetzt nicht sagen, wir werten das als unentschieden, weil das stand nicht unentschieden auf dem Platz. Und wir werten es auch nicht wie Stand. Stand, glaube ich, 7-3 für Cincinnati, weil nach 8 Minuten oder was gespielt war, kannst du es logischerweise nicht als gespielt ansehen. Mhm. Von daher vermute ich mal, sie nehmen es einfach aus der Wertung und dann Quotientenregel.
Es gab wohl auch den Vorschlag, dass das AFC Championship Game auf neutralem Platz ausgetragen wird.
Wäre natürlich auch eine Möglichkeit.
Was für mich wie ein vernünftiger Vorschlag aussieht.
Irgendwo in Dallas oder so, großes Stadion und
ja, es muss auch sagen, dass das ja du hast es ja gesagt, dass es so noch nicht passiert. Es sind schon Spiele verschoben worden. Ich erinnere mich an ein Dienstagsspiel in Detroit. Ich weiß aber nicht mehr, wer da meine Minnesota oder Buffalo.
Ja, das war Minnesota, nachdem der Dom wegen der, weil das Dach vom Dom ist doch mal unterm Schnee zusammengebrochen, glaube ich. Da haben sie das Spiel dann nach Detroit verlegt. Also solche Sachen hat es immer wieder gegeben. Da geht es um Verlegungen von ein, zwei Tagen wegen Wetter, wegen Stadionnichtverfügbarkeiten. Gerade als sich NFL-Teams noch viel mit MLB-Teams die Sterne geteilt haben, wurde auch viel geschoben wegen dieser Playoff-Termine. Aber also wirklich, dass ein Spiel abgebrochen ist und dann plötzlich eine Woche vor Schluss im Spielplan hängt, das ist halt auch so der maximal ungünstigste Termin, damit sowas passiert, ne? Also du hast halt hinten raus keinen Puffer mehr. Also wenn es früher in der Saison passiert, kannst du ja versuchen, an den Bye-Weeks zu drehen, kannst du noch ein bisschen andere Spiele verschieben, so ein bisschen wie es in den Corona-Saisons 20 und 21 gemacht wurde, ne? Das kannst du jetzt natürlich nicht mehr. Und deshalb macht es das Ganze so kompliziert. Wie gesagt, es hätte die Theorie, ursprünglich, weil normalerweise gilt, bei sowas, man möchte versuchen, die Spiele innerhalb von zwei Tagen nachzuholen, dass wenn Buffalo dienstags noch nach Buffalo zurückfliegt, die nicht dienstagsabend wieder in Cincinnati antreten, ist klar, und dass angesichts der schwierigen Situation man den Bills schwer zumuten konnte, auch mittwochs wieder in Cincinnati anzutreten, war das keine Option. Die andere Option wäre gewesen, das Bills und das Bengals-Spiel auf Freitag vorzuziehen für Woche 18 und die beiden dann am, glaube, Dienstag oder Mittwoch nachholen zu lassen. Aber das hat man jetzt auch nicht gezogen, also bleibt fast nur das aus der Wertung nehmen.
Ich glaube, sie brauchen halt eine Entscheidung bis Samstag 10 Uhr deutscher Zeit. Weil um 10:30 spielen die Chiefs gegen die Raiders. Wir haben ja diese zwei Samstagsspiele, zum einen eben die Partie und zum anderen eben Tennessee gegen Jacksonville für den Sieger der AFC South, und die Jaguars haben ja bei der Niederlage noch theoretische Chancen, als 8 und 9 Wildcard reinzukommen. Ich glaube, du brauchst bis dahin auf jeden Fall zumindest eine Entscheidung, weil du brauchst eine Grundlage, wie die Teams auch Personalentscheidungen treffen. Ja. Wir werden abwarten. Wir wissen, es stand der Aufnahme, stand Donnerstagabend eben noch nicht.
Nee, und also da verweisen wir tatsächlich, die Situation ist fluid, wie man sagt, ja. Da verweisen wir tatsächlich dann an die amerikanischen Kollegen. So, das ist der unschöne Teil der NFL, aber der Sport geht weiter und die Liga geht weiter und am Ende werden wir einen Meister haben. Ob wir wollen oder nicht, Christian, ja. Von daher können wir uns auch auf den Rest konzentrieren, wobei wir fangen vielleicht mit jemandem, mit einer Mannschaft an, die definitiv nicht Meister wird und wo wir dann auch darüber reden müssen, auch wenn es schon eine Woche her ist, aber die Broncos. Du hast dieses Weihnachtsspiel gegen die ebenfalls eliminierten Rams, die mit ihrem dritten Quarterback spielen, der seit zwei Wochen da ist, die keinen Cooper Cup haben, die diverse Verletzungen an verschiedensten Stellen haben. Und du wirst, man muss es ja fast schon sagen, vorgeführt, vor den nationalen Zuschauern, vor sämtlichen Kindern auch noch, ja, weil das Spiel lief ja bei Nickelodeon. Und nachdem man anscheinend sowieso bei den Broncos schon die Entscheidung getroffen hatte, dass man sich vom Head Coach trennt, nach der Saison war dieses Spiel in L.A. so eine Art Brandbeschleuniger und letztendlich ja, hat man sich dann nochmal eine Ecke früher entschieden, Hackett zu entlassen, nämlich direkt also am Tag nach dem Spiel, und innerhalb von 12 Monaten sind die Broncos, Christian, von sie sind nur ein Quarterback entfernt von großen Dingen zu einem ja, großen Verkehrsunfall geworden, wo die ganze Nation hinschaut. Und jetzt stellt sich mir die Frage, weil man ja gehört hat, die Owner wollen sehr aggressiv an den Coaching-Hire rangehen und so weiter. Wie attraktiv ist dieser Broncos-Job, so wie sich die Broncos 2022 präsentiert haben, wirklich? Liegt es dann nur am Coach, an dem ja schon quasi seit Woche 1 rumgekrittelt wurde, seit dieser Field-Goal-Entscheidung, oder ist da mehr im Argen?
Ja, ich kam an diesem Abend aus der Isar-Philharmonie und hatte nach dem Ende des Konzerts in der U-Bahn im Hotel sehr wohlwollend den Packers-Sieg gegen Miami aus Chargers-Sicht zur Kenntnis genommen. Und habe das dann noch angemacht und habe gedacht, lange nicht mehr ein Team gesehen, was sich so aufgegeben hat. Also so von der ersten Minute an wirklich hat überrollen lassen. Es gibt kein größeres Zeichen für einen Owner, was er dann zu tun hat. Also, oder für einen GM.
Dann fetzten sich ja auch an der Seitenlinie der Backup-Quarterback und die O-Line.
Ja, war super. War super. Also, tolles Gesamtbild. Ich meine, Nikola, ist es nicht so, dass wir jetzt nicht unsere Sorgen geäußert hätten. Also, Hackett, der jemanden will, der in Struktur spielt, und Russell Wilson, der gerne sein eigenes Ding macht. Vorsichtig ausgedrückt.
Auf der anderen Seite Hackett, der auch schon jetzt, der mit Rodgers zu tun hatte, bei dem Struktur ja auch eher im Fremdwörterbuch
zu suchen. Ja, aber die beiden sind halt aneinander geknallt mitunter. Ne? Aber es hat dann funktioniert. Ich habe nebenher am letzten Wochenende die Partie von Denver gegen die Chiefs gesehen und dachte mir, ich fand, es gab nicht so viele Spielzeiten, wo eine Defense so verarscht worden ist wie in dieser Saison. Die Defense ist immer noch für mich eine Top 5 Defense in der NFL. Und das, nachdem sie Chubb nach Miami getradet haben. Ich würde sagen, sie sind immer noch ein Head Coach und ein Quarterback weg, um zu contenden. Ich bin normalerweise grundsätzlich dagegen, jemanden im ersten Jahr zu feuern, gerade im Football. Ich fand es folgerichtig. Allerdings, also wir alle erinnern uns noch an das großartige Donnerstagnachtspiel zwischen Colts und Broncos, wo selbst als in die Verlängerung ging, die Fans weitergegangen sind, weil warum auch nicht?
Auch diese Begeisterungsstürme, die sich immer wieder in Denver im Stadion lautstark geäußert haben. Ja, also.
Und trotzdem glaube ich, dass da immer noch krass viel Talent in diesem Kader ist. Glaube ich nach wie vor. Die Defense ist sehr, sehr gut. In der Offense haben sie eigentlich einige Playmaker zugegebenermaßen. Gefühlt jeder Running Back, der den Ball in Denver berührt hat, hat sich im nächsten Moment irgendwas gerissen. Das war sicherlich nicht optimal. Auch durchaus einer der mit am verletztesten Teams in der Liga. Also das spielt ja schon auch eine Rolle. Mir ist das dann zu einfach. Also natürlich war die Saison sportlich ein Desaster, aber es gab halt mehr als einen Grund dafür. Ja. Man ist nächstes Jahr noch an Russell Wilson gebunden. Jetzt muss man ja auch sagen, dass der mit einem durchaus vergleichbaren Supporting-Cast in Seattle ja immer noch brauchbar ausgesehen hat. Das heißt, das traue ich schon auch dem Coaching-Staff zu. Meine Frage, Nikola, wäre, wenn ich höre, wie das Colts Ownership rangeht, habe ich zwei Namen im Kopf und das sind Harbaugh und Peyton und der Rest wäre Bust.
Broncos, meinst du?
Ja. Oder vergesse ich jemanden? Also wer wäre der dritte vorstellbare Hire, der einschlägt?
Ja, Dan Quinn haben wir ja letztes Jahr abgesagt, aber das war ein anderer Owner. Ich habe, soweit ich verstanden habe, wenn ich mich recht erinnere, war der Ownerwechsel ja danach.
Aber ist Quinn der Name, den du willst?
Also, er hat Headcoaching-Erfahrung in der NFL und war zumindest in einem Super Bowl. Man kann sich jetzt über diverse Sachen streiten, aber Harbaugh und Peyton kommen halt von der offensiven Seite des Balls. Ne? Ist halt die Frage erstmal, also man hatte sich ja bewusst anscheinend für einen offensiven Headcoach entschieden, auch mit und Wilson geholt. Ja? Willst du diese Route weitergehen? Klar, also wenn es offensiv ist, dann ist Quinn raus. Die Frage, die ich mir andersrum stelle, und da greifen wir vielleicht auch ein bisschen schon vor auf den Sofa Quarterback College Football Podcast, aber wenn ich Harbaugh bin und ich habe die Situation, die ich in Michigan habe, schmeiße ich die dann weg für Denver?
dickes Fragezeichen. Ja. Ja?
Das ist ja schon, ein bisschen Fragezeichen, die ganze Geschichte. Ich meine, du bist an Wilson gebunden, du hast nächstes Jahr keinen Erstrunden-Pick wahrscheinlich wieder. Ja, genau, der ist ja bei Seattle, genau.
Kein First, kein Second.
Und auch kein Second, so. Das heißt, du hast eine Salary Cap, die mehr aussieht, junges Talent draften erst ab dem zweiten Tag und da auch spät. Das erste Jahr, also ich sehe jetzt nicht, wie das erste Jahr, also das erste Jahr wirst du mit dem Talent arbeiten müssen, das du da hast. Die Frage ist halt, traust du dir als Coach zu, da mehr rauszuholen, als was bisher rausgeholt wurde? Und kannst du Russell Wilson fixen? Ja, also. Weil, also da muss ja mehr drin sein, als irgendwie so gefühlt 10 Punkte pro Spiel. Also für 10 Punkte pro Spiel zahlst du ja in dem Jahr nicht irgendwie einen 8-stelligen Betrag im Jahr.
Nee, aber 10 oder 17 Punkte hätten halt super oft gereicht, um halt Spiele zu gewinnen dieses Jahr, ne? Was halt nur zeigt, wie gut diese Defense war.
Ja, aber ist es der Anspruch, mit dem du in ein, also.
Nein, aber der Punkt ist ja, wenn die nur eine mittelmäßige Offense haben, sind die sofort ein Contender.
Ja, klar.
So. Man könnte Ähnliches vielleicht über Carolina sagen, die auch meiner Meinung nach eine bockstarke Defense haben. Manchmal über Detroit rüberrennen, aber auch wenn sie das nicht tun, gut, die Partie am Wochenende dürfen sie niemals verlieren, beziehungsweise vielleicht nicht in der Form so schnell abgeben.
Aber ganz ehrlich, bei Carolina, also wenn sich einer jetzt den Job verdient hat, dann meines Erachtens Wilkins.
Wilkins, ja, geht mir auch so. Also das ist ein komplett anderes Football-Team und das Bizarre ist ja, dass sie auch offensiv deutlich besser spielen und diese ganze Magic, auch mit Joe Brady, wenn man auch im Nachhinein sieht, wie viel Talent bei diesem LSU-Team auf dem Platz war, das die National Championship gewonnen hat, das war schon absurd, Nicola. Also, ja, aber man weiß halt nie, an wem es mehr liegt und man findet es dann mitunter nur durch solche Dinge raus.
Ja, also die Broncos 4-12, jetzt noch ein Spiel zu Hause gegen die Chargers, dann haben es die Fans geschafft und können dann hoffen, dass es 2023 hoffentlich besser wird. Ich meine, viel schlechter geht ja auch nicht, wenn wir ganz ehrlich sind. Ja, ansonsten im Playoff-Rennen immer noch und teilweise selber in der Hand, teilweise nicht. In dem Fall glaube ich nicht. Ich weiß nicht, ob nicht selber in der Hand, aber die Lions gegen die Packers ist das Sunday Night Game am Wochenende. Und ich meine, die Packers kommen auch von weit weg zurück, aber die Lions, also zwischendurch hatten wir die ja auf dem Level, die Ownerin hat dem Head Coach ihr Vertrauen ausgesprochen und da dachten wir schon, für wie lange gilt das? 2-3 Wochen. Inzwischen sind die Lions bei 8-8, haben jetzt dieses Finale in Green Bay und ja, ich glaube, viele hätten sie da nicht erwartet und vor allen Dingen hätten viele nicht erwartet, dass Jared Goff die letzten Wochen so spielt, wie er spielt. Ne? Wir dachten, die Zeiten wären vorbei.
Ja, man muss aber auch ehrlicherweise sagen, dass die erst ab Mitte der Saison auf Receiver wirklich gesund geworden sind. Und sie haben jetzt das, was ihnen vorschwebt, mit Amon-Ra St. Brown, der eine überragende Saison gespielt hat, 100 Catches, mit DJ Chark und Jameson Williams, zwei unheimliche Geschwindigkeitsspieler, Khalif Raymond, super Slotspieler, eine O-Line, die immerhin durchschnittlich bis überdurchschnittlich, ein sehr gutes Running Game mit Williams und Swift. Also da ist schon was da. Die Niederlage in Carolina bleibt für mich in der Form immer noch schwer zu erklären. Die hat sie auch zurückgeworfen. Für Detroit ist es relativ einfach. Die brauchen eine Niederlage der Seahawks zu Hause gegen die Rams. Anfang der Saison hätte ich gesagt, kann ich mir nicht vorstellen. Seattle ist ein bisschen auch auf dem Boden der Tatsachen zurückgeholt worden, auch wenn es immer noch ein ordentliches Footballteam ist. Und dann brauchst du halt einen Sieg gegen die ja, sehr heißen Green Bay Packers. Ich würde es den Lions persönlich gönnen. Das sind auch Fans, die sehr, sehr viel schlechte Saisons gesehen haben. Und ja, auch du hast dir den Start angesprochen. Da ist offensiv richtig viel da. Sie haben zwei sehr junge Edge-Rusher. Der eine ist sehr bekannt mit Aiden Hutchinson und der andere mit, ich glaube, James ist der Vorname, Houston. der jetzt in der Sack, ich glaube, die beiden führen die Sack-Statistik für Rookies an. War vor dem letzten Spiel nicht so, aber Houston hat Justin Fields mehrfach zu Boden gebracht. Und wie sie die Bears da am Wochenende verprügelt haben, sorry für die harte Wortwahl, aber das war schon bemerkenswert. Ja, ich habe das Spiel in der Endzone gehabt, habe dann über anderthalb Viertel Spaß gehabt und dann war aber auch klar, wohin der Weg geht.
Ja, die Chicago 3 und 13, da wird sich die Frage stellen, wie geht's weiter, ganz besonders der Quarterback-Position. Hat Justin Fields genug gezeigt oder bedient man sich dann doch nochmal woanders? Aber ja, Detroit, also 8 und 8 jetzt bei den Packers. 8 und 8, was sagt Christian, was sagt das Bauchgefühl?
Das Bauchgefühl würde sagen, dass Seattle gewinnt. Und dann ist es vermutlich. Also dann kannst du halt nur noch die Packers schlagen, um die Packers zu schlagen, was auch immer noch okay ist. So, die sind effektiv drin. Aber wenn die Seahawks halt gewinnen, also momentan, schwierig. Schwierig. Gib mir die Seahawks. Ich glaube, dass die Lions den Upset schaffen, auch wenn es für sie um nichts mehr geht. Ich glaube schon, dass Campbells Spiele dann hart spielen.
Also ganz ehrlich, Campbell muss sein Team ja heiß machen für dieses Spiel. So egal was bei ihm. Also ne, der kann ja. Nicht, der muss ja die ganze Woche das Team heiß machen. Campbell macht jetzt aber für mich nicht den Eindruck, ein Mensch zu sein, der dann sagt: So, Jungs, ist vorbei. Ja. Wir spielen hier mal halblang.
Ja.
Naja. Vor allen Dingen, wenn ein Divisionsrivalen in die Suppe spucken kann.
Ja.
Ja, also von daher, ich glaube, also wie Detroit in dieses Spiel geht, egal was in Seattle passiert, brauchen wir uns, glaube ich, keine Gedanken zu machen.
Von daher, ich weiß nicht, wie deine Prediction aussieht, aber ich sage, Seattle steckt die Rams und die Lions gewinnen in Green Bay und dann holen sich die Seahawks den letzten Playoff-Platz.
Ich hab für Seahawks, Rams gar kein Gefühl mehr irgendwie.
Ich auch nicht.
Oh. Weil Rams sind so up and down. Total verletzt, aber Seahawks jetzt über die Saison gesehen, ich meine, das ist eine schöne Story, aber insgesamt gesehen mangelt es fürchterlich an Konstanz.
Ja.
Sonst wären sie schon durch.
Ja.
Und hätten nicht irgendwie was war das? 3 der letzten 4 und 5 der letzten 7 verloren, ne?
Ja,
Und die Rams, in diesen Siegen sind zwar die Rams mit drin, aber das war auch jetzt kein deutlicher Sieg. Also ich bin gespannt. Es ist in Seattle, klar, aber wir haben schon Seattle an letzten Spieltagen auch anderes verspielen sehen. Von daher, lassen wir uns mal überraschen. Was definitiv eine Überraschung ist, zumindest für mich, ist, dass nach Woche 18 die Pittsburgh Steelers noch im Playoff-Rennen sind. Also wo kommen die denn her?
Coaching. Es ist bizarr. 5 der letzten 6 gewonnen. Die eine Niederlage war eine 2-Punkt-Niederlage gegen Baltimore. Schwierig zu erklären. Also Pickett macht Fortschritte. Die Defense hat sich deutlich gesteigert. 17 gegen die Colts, 16 gegen die Falcons, 16 gegen die Ravens, 16 gegen die Panthers, 10 gegen die Raiders, 13 gegen die Ravens. Das sind die Punktzahlen, die die Defense zugelassen hat. Also.
Also, das ist das, was sich die Broncos, also die Pittsburgher sind das, was sich die Broncos erhofft hätten, ja?
Ja, die Broncos hätten sich schon erhofft, dass sie eine geile Offense haben. Aber sie haben halt die Spiele gewonnen. Das ist halt der Punkt. Und ich glaube, für Pittsburgh war der Anspruch nie, dass man eine überragende Offense haben würde, aber es ist zumindest funktional. Man hat mit Harrison ein ordentliches Laufspiel, paar Skillplayer mit Pickens, Freiermuth, und einfach ein Team, was sehr wenige fundamentale Fehler macht. Und klar, das sind zum Teil halt auch, ne, das sind alles One-Score-Games gewesen, also 7 gegen die Colts, 3 gegen die Falcons, 8 gegen Carolina, 3 gegen die Raiders, die auch dieses Jahr irgendwie so ein bisschen das Chargers immer übernommen haben, Spiele knapp und dumm zu verlieren. Das ist irgendwie Raiders-Style dieses Jahr. Und mit 3 gegen Baltimore, das kann natürlich alles kommen. Du bist natürlich selten in den Spielen in den letzten 6 Wochen 5 und 1 in One-Score-Games. Aber Creditors, die im Rennen sind. Würde ich die als eine Gefahr in der AFC sehen? Vermutlich nicht. Aber es gibt wenig heißere Teams und ich vermute, dass das gegen die Browns wieder ein gewaltiges Defensivspektakel wird.
Oh ja. Kein schönes, aber wahrscheinlich ein richtig gewaltiges. Im gewaltigen Sinne der Veranstaltung. Aber also wir wissen ja, wie lieb sich Steelers und Browns haben.
Ja.
Und da sind wir auch sehr, sehr gespannt drauf. Die Raiders übrigens, weil du sie gerade angesprochen hast, wir sind in Nevada und gefühlt hat man Herrn K. in die Wüste geschickt.
Er spielt natürlich keine überragende Saison.
Ja, aber ich meine trotzdem, oder?
Zum Ende des letzten Jahres hatte ich richtig Hoffnung. Ich glaube, er ist, was er ist. Und ich glaube, dass viele Teams in der Liga für Derek Carr oder sich sehr freuen, wenn er auf dem Markt ist. Und er wird es auf dem Markt sein. Bin gespannt. Vielleicht New York eine Alternative, Carolina. Wobei Sam Darnold in den letzten Wochen auch echt vernünftig gespielt hat. Also es gibt genügend Quarterback-needy Teams, die über Derek Carr nachdenken werden.
Aber den Umgang finde ich komisch.
Also ich finde, Stidham, muss man sagen, Stidham hat eine überragende Partie gespielt am letzten Wochenende. Ne? Also,
ja, das hat richtig Spaß gemacht. Krass. Ja.
Hätte ich nicht gedacht. Ich meine, klar, er kennt das. Er kennt das ab System von McDaniel. Aber ja. Mal gucken, was da passiert. Ich vermute, dass da, also da war der Adams, hat ja gesagt, er würde gerne weiter in Las Vegas bleiben. Von daher. Ich denke, dass die Raiders auch nächstes Jahr wieder besser werden. Aber nochmal, für mich ist Las Vegas auch eines der unglücklichsten Teams dieses Jahr, auf jeden Fall. Die sind schon schlecht gestartet mit der Bilanz, aber sie hätten auch da in den ersten Wochen weitaus mehr Spiele gewinnen können. Und manchmal läuft das im Sport so. Dafür ist die Liga so eng. Mit Sicherheit.
Mir bleibt dieses Cardinals-Spiel in Erinnerung.
Ja. Also. Ja. Ja, was die vor allen Dingen in der ersten Saisonhälfte an Vorsprung weggeschmissen haben, das war halt. Ja. Also.
Sie führen mit 10 gegen Kansas City zur Halbzeit und verlieren es noch. Also ich meine, es ist ja jetzt nicht so, das war jetzt nicht so chancenlos wie andere, ja.
Ja.
Das war halt mit wenigen Fahren untergegangen, aber halt untergegangen.
Aber die sind ein Playoff-Team, wo ich sagen würde, das wäre, wenn du sagst, es gibt mir 4 Teams, die 2022 nicht die Playoffs gemacht haben, die 23 die Playoffs machen, wären die Raiders für mich ein Kandidat.
Ja, würde ich auch so sehen. Wobei die Frage ist, also wie viel Rückhalt hat McDaniels noch? Zwischendurch hieß es ja, also selbst wenn die Raiders, wenn sie sich trennen würden, sie können sich aktuell nicht leisten, weil irgendwie Finanzprobleme oder sonst was. Muss man mal gucken, wie das dann läuft. Auch wie es dann picktechnisch nächstes Jahr aussieht. Weiß gerade nicht, haben die noch ihren Erstrunde? Weil das war dieses Jahr auch ein Problem. Was heißt ein Problem? Sie haben halt Davante Adams getradet, ne? Aber, also ja, er traded.
Müssten sie aber eigentlich haben, wüsste ich jetzt nicht was.
Aber sonst, ja, also. Ja, haben sie noch. Also. Wer hat keinen mehr? Cleveland, Denver, Rams. Saints, genau. Und San Francisco und Miami, ein von zwei, wobei Miami hat den anderen verloren wegen
Tampering.
Wegen Tampering, genau. Das sind die, die keinen Erstrunden-Pick haben. Ja, die NFL, wie gesagt, sie hat sich, es ist die letzten zwei Wochen viel passiert. Das ein oder andere Team ist rausgeflogen aus dem Playoff-Rennen. Ein Duell wird am Samstagnacht bestimmen, wer die AFC South gewinnt. Wir haben ja einen Meister der NFC South, die Bucks im Augenblick bei 8-8. Mal gucken, ob die 9-8 oder 8-9 gehen. Die Jacksonville Jaguars sind 8-8, die Tennessee Titans sind 7-9. Hier könnten wir also tatsächlich einen Divisionssieger mit negativer Bilanz haben. Die Titans, ja, mit Quarterback-Problem, aber mit einem gesunden Derrick Henry gegen die Jacksonville Jaguars, wo, das haben wir ja schon vor ein paar Wochen in der Big Show besprochen, irgendwie der Herr Peterson so ein bisschen als Trevor Lawrence-Flüsterer inzwischen zu wirken scheint.
Ja, wirkt so. Ich meine, Josh Dobbs soll jetzt am Wochenende starten. Für mich, wenn es Brian Daboll nicht geben würde, wäre Doug Peterson oder ist auf jeden Fall in meinen Top 5 der Coaches des Jahres. Auch wenn die zwischenzeitlich auch einen Stretch haben, wo sie einiges verloren haben. Die Jaguars sind da relativ klarer Favorit in der Partie. Also bei Tennessee habe ich mich über einiges gewundert. Klar, auch die haben einige Verletzungen auch und gerade in der Defense gehabt. Offensiv waren das zum Teil selbst mit Tannehill relativ blutleere Auftritte. Also, ja, ich sag mal so, wenn die Titans das Spiel gewinnen, und jetzt muss man dazu sagen, dass die Rebel-Teams in den letzten Jahren in den Playoffs immer sehr, 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 sehr gut und gritty waren. Und trotzdem ist es halt kein Team, was dir, glaube ich, wirklich Angst machen würde in den Playoffs.
Sie würden dann in den Playoffs gegen Two-Seed ran müssen, also ein Mix aus Chiefs, Bills, Bengals, weil gegen Titans aktuell weiß ich nicht, gegen Jaguar, sie sind ja dann Vierter. Nee, die sind Vierter gegen Fünfter, also Chargers oder Ravens, Bengals. So, sorry. Gut, Titans gegen Chargers.
Gab's schon mal. Ist noch nicht so lange her, war ein absoluter defensiver Struggle. Aus Chargers Sicht würde ich sagen, ich würde das eher nehmen als die Jaguars im Moment. Aber
17-14 sehe ich gerade vor drei Wochen. Jacksonville hat
die deutlich gewonnen. Die haben die Chargers in Woche 3 oder 4 richtig verprügelt. Aber das wird sich zeigen. Oder halt eben das Matchup gegen die Ravens, sofern Baltimore gegen Cincinnati gewinnt.
Und das Spiel Cincinnati gegen Bills nicht gewertet wird, wie gesagt, wenn das aus der Wertung fliegt, ist Cincinnati Meister der AFC North.
Und dann könnte Cincinnati halt auch vielleicht schon. Aber nochmal, wir reden hier mit vielen Unbekannten.
Und dann entscheidet sich also zwischen Patriots, Dolphins und Steelers. Die Patriots win it in, die beiden anderen brauchen dementsprechend Hilfe. Die Patriots spielen gegen die geschockten Bills, die Dolphins spielen gegen die eliminierten Jets, die Steelers spielen gegen die Browns. Ich weiß nicht, irgendwie die Patriots sind mir auch so ein bisschen zu unkonstant und haben zuletzt gegen die Bills ja wenig Land gesehen. Also doch die Dolphins, aber die Dolphins ohne Tour, der jetzt auch inzwischen in seiner dritten, vierten Gehirnerschütterung dieses Jahr laboriert. Das ist auch die Frage, wie lange geht das noch gut?
Bills sind halt überhaupt nicht einzuschätzen, in welchem Status die halt spielen werden. Wenn das alles, wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass die Schedule normal gespielt wird. Das sollte.
Und dass die News sich bis Sonntag nicht verschlechtern.
Genau. Ich glaube, ich bin eher. Die Jets haben halt auch brutal abgebaut. Das Ding von Miami ist für mich ein absoluter Coinflip. Buffalo in Normalform wird New England aus dem Stadion schießen. Ich finde die Patriots nicht inkonstant. Ich finde die Patriots haben eine furchtbare Offense, die kaum anzugucken ist. Und die Defense hat die letzten Wochen immer besser performt.
Sie haben eine Offense, die furchtbar anzuschauen ist, ja, aber irgendwie schaffen sie es ja trotzdem regelmäßig 20, 25 Punkte aufs Board zu bringen. Also so schlecht sind sie auch nicht.
Miami gewinnen sie mit dem Pick 6 zum Beispiel. Also
gegen die Raiders muss man nicht verlieren.
Ja. Also, und vor allen Dingen, was mich halt bei den Patriots dieses Jahr ein bisschen schockt, dass sie zum Teil ein undiszipliniertes Team sind, zum Teil auch einfach sich massive Fehler schon erlaubt haben. In wichtigen Situationen. Wie gesagt, wenn Buffalo mit voller Kapelle spielt und mit vollem Einsatz, dann gewinnen die das. Dann ist es für mich zwischen Miami und den Jets ein absoluter Coinflip. Und dann hängt es halt, würde ich schon die Steelers als Favorit gegen Cleveland sehen.
Also sind die Steelers, also unter Umständen freut sich der Producer, ja?
Kann man nicht ausschließen, dass er sich freut. Warum nicht?
Der käme dann von ganz weit weg zurück, weil also das sah mal, was waren die? 1 und 6, 1 und 7, irgendwie sowas? 2 und 6? Irgendwie so die Preislage. Ja. So schnell kann es in der NFL gehen. Also Woche 18 steht vor der Tür. Es geht samstags los, für die, die es vielleicht nicht mitbekommen haben. Nur noch Divisionsduelle, klar, weil letzter Spieltag, aber es gibt Samstagsspiele. Zum einen gibt es das Spiel Las Vegas, also Raiders gegen Chiefs, Samstag 22.30 Uhr und dann Samstag um 2.15 Uhr morgens das AFC South Finale zwischen Jacksonville und Tennessee. Da wird also ein Playoff-Team ermittelt. Dann gibt es eine Reihe von 19 Uhr Spielen, mehr als ich sogar erwartet hätte. Und ja, dann suchen wir noch einen Nummer 1 Seed in der NFC. Philadelphia hat die qualifizierten Giants zu Gast. San Francisco, Arizona. Und Dallas ist zu Gast bei Washington. Das sind die drei Kandidaten. Da geht es um Number 1 Seed und um die NFC East Meisterschaft zwischen Dallas und Philly. Und dann noch mit San Francisco um Number 1 Seed. Also Philly ist mit einem Sieg gegen die Giants Nummer 1 und NFC East Meister. Verlieren sie, reicht San Francisco ein Sieg gegen Arizona, um sich selber die 1 zu holen. Und Dallas dementsprechend Sieg gegen Washington, um Meister der NFC East zu werden. Das ist also noch eine Frage. Dann die Frage, ob Seattle in die Playoffs kommt oder Green Bay oder Detroit. Seattle spielt um 22:25 gegen die Rams und dann ist Sunday Night Green Bay gegen Detroit mit Green Bay für die Option Winning In. Das ist so das, was sich noch abspielen wird. Irgendwie habe ich das Gefühl, es ist nicht so spektakulär wie andere Wochen, Christian, aber ja, das ist das, was uns geboten wird. Aber Samstag lohnt sich auf jeden Fall. Kansas City könnte mit einem Sieg die 1 zumachen in der AFC und wie gesagt, danach das AFC South Duell, das wird auf jeden Fall spannend.
Ja, gibt einige spannende Partien. Ich denke schon, dass die Eagles den 1-Seed verteidigen werden, weil die Giants auf 6 festgelegt sind. Die kommen nicht weg. Das ist die Frage, was Dable halt macht. Ein siebter Playoff-Platz wird sehr spannend, zumal ich auch definitiv glaube, dass die Teams, so unterschiedlich wie sie sind, da auch durchaus Probleme bereiten können. Klar, die Spannung ein bisschen rausgenommen ist, weil Tampa Bay eben gegen Carolina gewonnen hat und deswegen die South entschieden ist und alle drei anderen Teams dann raus sind. In der AFC hast du eine ähnliche Konstellation um den 7th Seed. Baltimore und die Chargers geht es noch um 5 oder 6. Muss man die fragen, wie sehr das entscheidend ist. AFC South Finale, nochmal, die Jaguars sind der Favorit, aber man hat zwischen den beiden Teams schon sehr, sehr viele enge Partien gesehen. Und ich glaube, dass die Playoffs werden sehr, sehr gut werden, weil es haben sich jetzt in den letzten 3-4 Wochen doch die Teams rauskristallisiert, von denen man annehmen kann, dass sie eine Menge Spaß machen werden. Ich habe den Eindruck, es hat sich ein bisschen zusammengeschoben in beiden Conferences. Und ich glaube, das werden brutal enge Playoffs werden. Das kann man, glaube ich, jetzt schon sagen.
Gut. Also, so viel zu Woche 18. Und dann gibt es noch zusätzlich zu Woche 18 gibt es dann Montag Black Monday. Christian, hast du das Gefühl, es wackeln viele? Also ich meine, es wurde ja schon während der Saison einiges schon erledigt. Also Carolina, Indianapolis, Denver.
Lass mich gerade mal... Ich glaube nicht, dass Eberfluss in Chicago wackelt, wenn das einige echt schlechte Vorstellungen waren. Kingsbury, man hört ja immer wieder Gerüchte. Bei den Rams...
Kingsbury wackelt sehr, glaube ich, ja.
Bei den Rams hat man ja eher die Gerüchte, dass es, wenn dann geht, das glaube ich von McVay aus.
Ja.
Arthur Smith wird safe sein, Carolina ist offen, New Orleans, keine Ahnung. Da habe ich nicht wirklich einen guten Überblick. Rivera scheint zu wackeln, was man gehört hat. Zumal auch mit dieser leicht desaströsen Pressekonferenz, wenn er nicht weiß, dass du aus dem Playoff-Rennen eliminiert bist. Die anderen in der NFC sollten safe sein und wenn ich in die AFC... Schau, Houston, ich glaube nicht, dass man Lovie Smith nach einem Jahr cuttet mit dem Roster. Das glaube ich nicht. Denver ist offen. Indianapolis wird offen sein. McDaniels, ich glaube, man hätte jetzt K nicht gebencht. Sprich, würde ihn wegtraden, wenn man McDaniels jetzt auch noch cuttet. Cleveland, nein. Auch bei den Jets sehe ich nicht, dass das Saleh da am Wackeln ist. Glaube ich nicht. Also, das dürfte es für mich auf jeden Fall gewesen sein. Also nicht so wahnsinnig viele.
Aber dann gibt es ja immer wieder die Überraschung am Montag. Wobei ich glaube auch nicht, dass es so viele sein werden. Aber also zumindest, also was auch klar ist, wenn wir auf die Interims-Headcoaches schauen, also Denver glaube ich sowieso nicht, aber Jeff Saturday bei den Colts dürfte auch durch sein, die Geschichte. Und dann schauen wir mal, was sonst so passiert. Wie gesagt, das gibt es dann nächste Woche. Wir wollen versuchen, jetzt jede Woche wieder die NFL-Quarterbacks an den Start zu bringen. Mal schauen, ob uns das gelingt. Danke erstmal, Christian. Diese Woche keine Big Show, wie Sie sicherlich gemerkt haben. Da soll es auch nächste Woche wieder weitergehen. Dann bleibt mir noch den Hinweis auf die Sofa-Quarterbacks College Football. Die kommen dann morgen im Laufe des Tages. Und ansonsten danke, liebe Zuhörer. Danke an alle, ja, die heute dabei waren. Wir drücken natürlich weiterhin die Daumen, dass es Damar Hamlin, dass es der Aufwärtstrend weitergeht und verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Ciao.
You did what you had to do and you won the game.
Das waren die Sofa Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account @sportradio360 oder direkt an steilpass@sportradio360.de.
Great job, guys!
Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de.
One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.